Heute kommen wir zu dem vierten Buch Mose. Wir haben ja die drei Bücher Mose durchgenommen in der Vergangenheit. Und wir haben auch gesehen, wie in der Abfolge der Mose-Bücher ein göttlicher Plan zu finden ist. Wir wiederholen. Das erste Buch Mose legt den Akzent auf die Verdorbenheit des Menschen durch die Sünde. Darum wird auch dort der Sündenfall gezeigt. Es wird uns erklärt, warum das Böse in der Welt so existiert, wie es heute existiert. Aber das zweite Buch Mose hat uns gezeigt, es gibt einen Ausweg aus der Misere mit dem Auszug aus Ägypten, mit der Erlösung durch das Blut des Passahlammes. Wird uns das Prinzip der Erlösung gezeigt, die Erlösung durch Stellvertretung, die Erlösung durch das Blut Jesu Christi. Wir haben das dritte Buch Mose das letzte Mal kennengelernt als das Buch der Gemeinschaft mit dem heiligen Gott in der Anbetung. Dieses Buch beginnt mit "Und er rief". Es ist Gottes Ruf an ein erlöstes Volk, zu ihm hinzutreten und seine Herrlichkeit zu sehen im Opfer. Und darum beschreibt das dritte Buch Mose so ausführlich den Opferdienst, um uns die Herrlichkeit des Erlösers zu zeigen, der die Grundlage ist von fortgesetzter Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt kommt das vierte Buch Mose mit der Wüstenwanderung. Das vierte Buch Mose hat als Thema der Wandel in den Schwierigkeiten, Anfechtungen und Nöten des Lebens. Ich habe auf dem Blatt eine Fülle von neutestamentlichen Stellen aufgeführt, die alle sprechen über den Wandel der Christen in dieser Welt. Diese Stellen stehen also in einem ganz direkten Zusammenhang zu dem Thema des vierten Buches Mose. Ich führe das noch ein bisschen genauer aus unter dem nächsten Titel Sinn und Botschaft des vierten Buches Mose. Im Hebräischen, in der hebräischen Bibel nennt man das vierte Buch Mose nicht so banal, das vierte Buch Mose. Ich meine, einfach durchnummerieren ist eigentlich nicht unbedingt sehr sinnvoll. Man hat ja die Bibelbücher bis zum Schluss durchnummerieren können. Man hat es glücklicherweise nur bis 5 gemacht. In der hebräischen Bibel werden die Bücher Mose nicht genannt, 1. Mose, 2. Mose. Wir haben das schon gesehen, wie sie genannt werden für 1 bis 3. Und wir haben den tiefen inneren Zusammenhang mit dem Thema gefunden. Jetzt beim vierten Buch schauen wir es genauer an. Jedes Mal ist ja ein Ausdruck aus dem ersten Vers des jeweiligen Buches genommen worden, als Titel. Und im 4. Mose 1,1 haben wir den Ausdruck Bemidbar. Bemidbar heißt auf Hebräisch in der Wüste. Und das passt wieder so ausgezeichnet zu diesem Buch, denn hier geht es um das Buch der Wüstenwanderung. Hier wird uns der Weg Israels durch die Wüste an die Grenze des verheißenen Landes aufgezeigt wie in keinem anderen. Nun, wir haben gesehen, das dritte Buch Mose heißt ja auf Hebräisch Vayikra, und er rief. Das erste Wort aus dritte Mose. Und er rief. Gottes Ruf an die Erlösten in seine Gemeinschaft. Da haben wir die Berufung Gottes. Und jetzt kommt der Wandel in der Wüste. Treuer Wandel ist eine Konsequenz der Berufung, Epheser 4, Vers 1. Das ist jetzt eine dieser Stellen über das Wandeln der Christen. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Hier werden wir aufgerufen zum Wandel, aber als Folge der Berufung, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Also der gottgemäße Wandel leitet sich her von der Berufung Gottes, weil wir als Erlöste zu so hohem berufen worden sind, sollte auch unser Lebensstil so aussehen, dementsprechend aussehen. Das kann man sehr kurz umschreiben mit einer Redewendung im Deutschen: Würde verpflichtet. Kommt aus dem Französischen: Noblesse oblige. Würde verpflichtet. Wenn Gott uns so würdig geachtet hat, in seine Gemeinschaft zu kommen, dann muss sich das in unserem Leben, im Alltagsleben, im Wandel auswirken. Und darum ist das vierte Buch Mose effektiv die logische innere Konsequenz aus dem dritten Buch Mose. Das vierte Buch Mose umfasst einen Zeitraum von circa 39 Jahren. In Kapitel 1,1 finden wir das Datum 1.2.02. Also wir sind da am ersten Tag des zweiten Monats, im zweiten Jahr nach dem Auszug aus Ägypten. Also vom Auszug dann bis zum Sinai, wo das Gesetz gegeben wurde, die Anweisung zum Bau der Stiftshütte und die Ausführung, das hat alles etwa ein Jahr gedauert. Dann im ersten Monat des zweiten Jahres, das haben wir das letzte Mal gesehen, da wurde das dritte Buch Mose gegeben. Und jetzt sind wir im zweiten Monat des zweiten Jahres. Später in diesem Buch, da ist ein Druckfehler, sehe ich, 4. Mose 33, Vers 38, da wird der Tod Aarons datiert auf 1.5.40. Also am ersten Tag des fünften Monats, im 40. Jahr nach dem Auszug aus Ägypten. Das fünfte Buch Mose, da sehen wir dann das nächste Mal genauer, Kapitel 1, Vers 3, beginnt mit den Reden Moses am Ende der Wüstenwanderung, am 1.11.40. Also wir sehen, wo wir, in welchem Zeitraum wir das vierte Buch Mose mit den Erfahrungen darin ansiedeln müssen. Im ersten Teil des vierten Buches Mose werden die Vorbereitungen getroffen für die Fortsetzung der Reise für die weiteren 39 Jahre. Und da finden wir das Datum in 4. Mose 10, Vers 11 als Aufbruch 20.02.02. Das heißt also, das war 7 Wochen, nachdem die Stiftshütte aufgerichtet worden war, zum ersten Mal. 2. Mose 40, Vers 17 erklärt nämlich, die Stiftshütte wurde aufgerichtet am 1.1.02. Der Eintritt ins verheißene Land nach dem Tod Moses unter Josua wird datiert in Josua 4, Vers 19 auf der 10. Tag des ersten Monats, quasi im Jahr 41. Ja, die 40 Jahre der Wüstenwanderung waren abgeschlossen, noch 10 Tage dazu und dann sind sie eingezogen. Übrigens ist das genau der Tag, wo man das Passahlamm in Verwahrung nehmen musste. Die Verwahrung des Passahlammes war ja 4 Tage, denn am 14. musste man es schlachten und am 15. essen am Abend. Gut, das ist übrigens auch der 10.1. war übrigens Palmsonntag später, wo der Herr Jesus das wahre Passahlamm nach Jerusalem eingeritten ist. Das Passa-Opfer wurde quasi eingeführt in die Stadt. Der Einzug nach Jerusalem entspricht dem Einzug ins verheißene Land. So, das nebenbei. Jetzt der Sinn der Wüstenwanderung. Warum eigentlich diese Wüstenwanderung? Warum gibt die Bibel diesen 40 Jahren eine so große Bedeutung? 5. Mose 8, Vers 2. Mose in seiner Abschiedsrede vor seinem Tod erklärt uns rückblickend auf die 40 Jahre: Und du sollst gedenken des ganzen Weges, den der Herr dein Gott dich hat wandern lassen, diese 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu versuchen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote beobachten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mahn, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dir kundzutun, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Dein Kleid ist nicht an dir zerfallen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass wie ein Mann seinen Sohn züchtigt, der Herr dein Gott dich züchtigt. Und beobachte die Gebote des Herrn deines Gottes, um auf seinen Wegen zu wandeln und ihn zu fürchten. Da wird uns der Sinn der Wüstenwanderung im 4. Buch Mose erklärt. Um zu erkennen, was in unserem Herzen ist. Und auch, um deutlich zu machen, wie treu Gott ist. Beide Dinge. Sie haben die Treue Gottes erlebt. Und sie haben auch gesehen, was in ihrem eigenen Herzen drin steckt. In all der Rebellion, die in diesen 40 Jahren zum Ausbruch kam. Und das können wir nun auch übertragen. Warum sind erlöste Menschen überhaupt noch auf der Welt? Es hat einer mal das Buch geschrieben, das Schönste kommt noch. Warum nicht jetzt? Ja, warum sind wir hier? Nun, es gibt verschiedene Antworten, aber eine Antwort ist, Gott benutzt diese Zeit, um offenbar zu machen, was in unserem Herzen ist. Ob wir ihm die Treue halten oder nicht. In den Umständen. In den Schwierigkeiten, ob wir auf ihn vertrauen in der Not oder nicht. Und andererseits, damit wir Gottes Treue in der Not erkennen. Wir müssen uns das so vorstellen. All die Schwierigkeiten, die wir heute in diesen Jahrzehnten des Lebens hier auf Erden erleben, die werden wir später nie mehr erleben. Es wird nie mehr, in der ganzen Ewigkeit, nie mehr eine Zeit kommen, wo wir Probleme haben, wie wir sie jetzt haben. Das ist also ein absolutes Privileg, diese Probleme. Ja, das hilft vielleicht mal, das so rum zu betonen. Das ist vielleicht ein kleiner Trost, wenn wir dann drin sind. Das ist so unangenehm, die Probleme, die Schwierigkeiten. Aber wenn wir denken, das kommt nie mehr. Wir werden die Erfahrung, Gottes Treue in der Not zu erleben, in Ewigkeit nie mehr machen. Das adelt plötzlich diese paar Jahrzehnte, von denen Paulus sagt, dass das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt ein über die Maßen überschwängliches Maß an Herrlichkeit. So sagt er ist gesteinigt worden, hat dreimal Schiffbruch erlebt und, ja. Und er sagt, das schnell vorübergehende Leichte. Das ist natürlich nur relativ. Er hat wirklich gelitten, furchtbar gelitten, der Paulus. Aber so im Vergleich zu dem, was kommt, hat er gesagt, das schnell vorübergehende Leichte. Einfach im Vergleich zu dem herrlichen Gewicht an Wunderbarem, das noch kommen wird. Ich gebe die Stelle schnell an, die ist wirklich wichtig. 2. Korinther 4. Am Schluss. Vers 17. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig. Aionios. Ich habe die Stelle heute Morgen schon mal erwähnt, in ganz anderem Zusammenhang. Also, unter diesem Blickwinkel wollen wir uns an das vierte Buch Mose heranwagen. In gewissen Bibeln wird das vierte Buch Mose lateinisch genannt Numeri. Oder in der englischen Übersetzung Numbers. Numeri ist lateinisch und heißt Zahlen. Numerus ist die Zahl oder Anzahl und Numeri ist die Mehrzahl. Der Name geht zurück auf 4. Mose 1. Das beginnt mit der Volkszählung Israels. Am Anfang der Wüstenwanderung und in Kapitel 26 gibt es am Ende nochmals eine Volkszählung. Das erste Mal gab es ein Total von Männern ab 20 Jahren von 603.550, die zur Armee gehörten. Und das zweite Mal ein Total von 601.730. Das gibt ein Minus von 1820 Personen. Aber das hat ja einen Generationenwechsel gegeben. Die Generation des Auszugs ist auf, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, in der Wüste gestorben und die neue Generation ist dann eingegangen. Aber dieser Generationenwechsel hat also ein kleines Minus von 1820 Personen ausgemacht. Von Männern ab 20, die zum Heer eingezogen wurden. Aber natürlich ist mit dem ist der Sinn des vierten Buches Mose noch nicht erfasst. Darum ist dieser Titel nicht unbedingt umwerfend. Ich ziehe also die hebräische Bezeichnung, die man aus dem ersten Vers genommen hat, Bemidbar, deutlich vor. In der Wüste, eben das Buch der Wüstenwanderung. Die Wüstenwanderung wird im Neuen Testament kommentiert. In 1. Korinther 10 wird das alles kurz zusammengefasst, ab dem Auszug aus Ägypten, die Erfahrungen in der Wüste, die Rebellion, wie Gott das Manna gegeben hat, Wasser aus dem Felsen und so weiter. Und dann wird das auf die Christen übertragen. Ich lese nur 1. Korinther 10, Vers 6. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, dass wir nicht nach bösen Dingen gelüsten, gleich wie auch jene gelüsteten. Da wird ausdrücklich gesagt den Christen, dass die Erfahrung der Wüstenwanderung für uns Christen aufgeschrieben worden ist. Gut, es ist eine Wahrheit, dass Gott das vierte Buch Mose dem Volk Israel gegeben hat. Aber hier wird gezeigt, das vierte Buch Mose ist auch ausdrücklich im Blick auf die Christen, im Blick auf die Gemeinde verfasst worden. Damit wir diese Dummheiten nicht wiederholen. Und noch mehr, Vers 11 im gleichen Kapitel, wo wir, nachdem nun wirklich Dinge aus dem vierten Buch Mose angeführt worden sind, da heißt es, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also wieder ganz deutlich, das vierte Buch Mose ist für uns Christen geschrieben. Wenn also einer kommt, ja, wir sind doch nicht mehr unter Gesetz, da brauchen wir gar nicht mehr die Bücher Mose. Der braucht das Gesetz nicht gesetzmäßig. Wir sind als Christen nicht mehr unter dem Bund vom Sinai. Und dennoch sind diese Bücher geschrieben worden für uns, um uns ganz viele Dinge zu lehren, anhand der Beispiele Israels. Das zeigt uns, wir brauchen nicht ein gebrochenes Verhältnis zu haben zum Alten Testament, wie viele Christen es haben. Wir müssen das nur gesetzmäßig verwenden. Paulus sagt ja, 1. Timotheus 1, dass wir das Gesetz gesetzmäßig anwenden müssen. Wir müssen wissen, für wen was bestimmt ist. Also es ist für uns geschrieben, zu unserer Belehrung. Und dann heißt es gerade im nächsten Vers, 1. Korinther 10, Vers 12, daher. Also gerade wo es um die Dinge des 4. Buches Mose geht. Daher, wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle. Die sind so oft gefallen. Und das zeigt uns, wir sind genauso in der Gefahr zu fallen, wie sie damals auf der Wüstenwanderung gefallen sind. Und weiter, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern wird mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Daraus wird deutlich, das 4. Buch Mose ist ganz aktuell für uns Christen. Also ein warnendes Beispiel für uns Gläubige. Der 1. Korintherbrief ist an Gläubige gerichtet. Ausdrücklich in der Adresse am Anfang an die Geheiligten in Christus in Korinth und an alle, die an allen Orten den Namen des Herrn Jesus anrufen. Das zeigt, der 1. Korintherbrief ist universell. Nicht nur an die Ortsgemeinde Korinth, sondern an alle Ortsgemeinden auf der ganzen Welt gerichtet. Also Übertragung für die Gläubigen. Aber zweitens, in Hebräer 3 bis 4 wird die Wüstenwanderung auch aufgenommen. Und der Hebräerbrief drückt aus, unter den messianischen Juden scheint es solche zu haben, die sind nicht wirklich bekehrt. Die haben sich nur äußerlich zu dem Messias bekannt, aber die sind in die Gefahr, wieder abzufallen, ins Judentum zurückzugehen. Und da wird ernstlich davor gewarnt. Das wären also nicht echt Wiedergeborene, sondern solche, die in Gefahr sind, wieder abzufallen, die nur erleuchtet waren und so weiter. Und da wird Mut gemacht, ihr müsst jetzt voll durchdringen, sonst seid ihr in der Gefahr, so zu fallen, wie die in der Wüstenwanderung gefallen sind. Das wird in Hebräer 3 und 4 ausgeführt. Und da können wir sagen, das 4. Buch Mose ist ein warnendes Beispiel für Scheinbekehrte. Denn es ist so, die meisten, die in der Wüstenwanderung, auf der Wüstenwanderung dabei waren, die waren nicht bekehrt. Israel war damals wie eine Staatskirche. Die meisten sind nicht bekehrt. Kaleb, Josua, Mose und so weiter, das waren Bekehrte, das waren wiedergeborene, alttestamentlich Gläubige. Aber die Masse war gar nicht gläubig. Die haben zwar all die Wunder gesehen, die haben die Schechina, die Wolke der Herrlichkeit gesehen auf der Stiftshütte, nachts eine Feuersäule, die hat sie geführt durch die Wüste, die haben sich nicht bekehrt. Die haben das Manna gegessen, aber die meisten waren gar nicht echt bekehrt und sind gefallen in der Wüste, auf der Wüstenwanderung. Und so wird das als Beispiel für Scheinbekehrte verwendet. Die erreichen das Ziel nicht. Die fallen vor dem verheißenen Land. Judas 5, genau gleich. Judas 5, ein ganz ernster Endzeitbrief. Und da sagt Judas, ich lese ab Vers 3, Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Judas sagt, schaut, es ist ein großes Problem. Es kommen immer mehr Scheinbekehrte in die Gemeinden hinein. Die haben sich eingeschlichen, die sind aber nicht bekehrt. Und man sieht es, dass sie die Autorität von Jesus Christus in ihrem Leben nicht anerkennen. Und sie verdrehen die Gnade in Ausschweifung. Die sagen, ist doch toll, es gibt Vergebung, wir können leben, wie wir wollen. Er sagt, das sind Gottlose, die sind zum Gericht Gottes schon zuvor aufgezeichnet. Und dann sagt er, Vers 5, ich will euch aber, die ihr einmal alles wusstet, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum anderen Mal die vertilgte, welche nicht geglaubt haben. Also da wird im Judasbrief das vierte Buch Mose direkt auf die Christenheit übertragen. Und es wird gezeigt, so wie die von Gott gerichtet wurden auf der Wüstenwanderung, so kommt Gottes Gericht über all die Christen, die gar nicht bekehrt sind. Die Namenschristen. Also hochaktuell, denn zur Zeit von Judas gab es noch nicht so viele Bekenner unter den Christen, wie das heute der Fall ist. Heute gibt es mehr Nichtbekehrte unter den Christen als Bekehrte. Das ist ja klar, das ist eine Binsenwahrheit. Aber damals begann das erst, dieser Prozess des Nebeneinkommens. Gut, das sind also die zwei Aspekte im Neuen Testament bezüglich des vierten Buches Mose. Jetzt möchte ich etwas erklären zur Symbolik der Örtlichkeiten. Wir haben im zweiten Buch Mose gefunden, Israel in Ägypten, unter der Herrschaft des Pharao. Der Pharao war da ein Bild von Satan, der in 2. Korinther 4, Vers 4 genannt wird, der Gott dieser Welt. Und der Pharao wurde ja in der ägyptischen Religion als Gott verehrt, als Sonnengott, gewissermaßen. Und Israel war unter der Macht dieses Pharaos, in der Sklaverei. Also die Ägypten ist der Machtbereich Satans, und im Neuen Testament wird das genannt, die Welt. Übrigens, Satan, der Gott dieser Welt, für Welt steht dort das Wort Aion. Was meint eine Zeitperiode, die von einem ganz bestimmten Lebensstil gekennzeichnet ist. Und so hat eben jede Epoche einen bestimmten Lebensstil in der Gesellschaft, aber Satan ist der Gott dieses Lebensstils. Also die Modeerscheinungen, wie man lebt, das ist unter der Führung von Satan. Und da waren wir alle als Sklaven drin, wir mussten uns da diesem System und dem Wandel des Denkens und dem Wandel des Lebensstils und immer wieder anpassen, ja? Aber das zweite Buch Mose hat gezeigt, durch das Passa, durch das Blut des Lammes, konnte Israel aus diesem Zwang, aus dieser Zwangsherrschaft unter Satan und seinem Machtbereich befreit werden. Also die Ägypten ist ein Bild der Welt unter der Macht Satans. Nun, nachher kam Israel in die Wüste hinein. Was ist die Wüste? Das ist nun ein Bild der Welt, in der die Erlösten leben. Also für sie ist die Welt eine Wüste geworden. Nun, in der Zeit des Pietismus hat man diesen Aspekt, die Welt als Wüste, sehr stark so betont, die Welt ist eigentlich, in der Welt ist gar nichts Schönes. Alles nur ein Tränental und wir freuen uns auf das, was kommt. Aber das ist ein Aspekt. Natürlich ist das Leben in dieser Welt für den Christen verbunden mit viel Versuchung und Prüfung und Tests und Schwierigkeiten. Aber auf der anderen Seite muss ich betonen, die Wüste Sinai ist eine herrliche Wüste. Eine Wüste kann schön sein. Und wenn man so durch den Sinai reist, da sehe ich etwas von der Macht und Größe Gottes. Ich sehe Gottes Herrlichkeit in der Sinai-Wüste. Aber sie ist gefährlich. Ich habe einen Palästinenser kennengelernt, Nofel in Galiläa, der hat schon viele Jahre evangelisiert, der unter den Arabern, auch dauernd mit dem Taxi in den Gazastreifen gegangen und hat evangelisiert. Aber dieser Nofel hat eine ganz bewegte Geschichte hinter sich und damals noch als Ungläubiger, er war in Syrien aufgewachsen, in einer drusischen Familie, da wollte er glücklich werden und dachte, ich gehe nach Europa. Hat er sich gesagt, ja, ich gehe zu Fuß und zwar gehe ich nach Afrika runter und dann da durch und dort, wo es ganz schmal ist, gehe ich dann nach Europa hinüber. Nach Spanien. Dann losgezogen, damals durch Palästina hindurch und dann ist er mit noch zwei Kollegen durch die Sinai-Wüste gegangen. Zu dritt und er ist allein lebend angekommen in Ägypten. Die anderen beiden sind unterwegs gestorben. Das ist eine ganz gefährliche Wüste. Dann ist er den Alliierten begegnet in Ägypten. Die haben gesagt, du kannst da nicht weitergehen, es ist Weltkrieg. Er wusste nicht, dass Weltkrieg ist. Das geht nicht. Gut, dann hat er sich gesagt, dann mache ich den Umweg und ist dann nach Schwarzafrika runtergegangen. Aber das ist so seine Geschichte. Es geht mir nur darum, an diesem Beispiel zu zeigen, es ist eine herrliche Wüste, aber sie ist gefährlich. Also wenn man zu dritt einfach denkt, wir gehen durch den Sinai hindurch, ist es sehr fraglich, ob man wieder lebend rauskommt. Und so ist die Welt als Schöpfung, wo Gott uns hingestellt hat, ist nach wie vor etwas Herrliches. Aber dieser Bereich ist ein Bereich, wo viel Versuchung, Gefahren da sind. Und so ist dieser Ort eben ein gefährlicher Ort. Also wir können in dem Sinn ein doppeltes Verhältnis haben zu diesem Ort, wo wir sind. Eben einerseits herrlich und freuen wir uns an all dem Irdischen, was Gott uns schenkt und zu sehen gibt. Aber wir müssen uns ganz klar sagen, es ist ein Ort, der ist gefährlich. Und es geht darum, dass wir das Ziel erreichen. Nun, das Land war dann das Ziel, das verheißene Land. Und das ist ein Symbol vom Himmel. Der Himmel wird genannt in Epheser 1, Vers 3, die himmlischen Örter. Und nach Epheser 2, Vers 6 ist Jesus Christus bereits dort, auf Gottes Thron. Aber Paulus erklärt, wir sind in ihm versetzt in die himmlischen Örter, in Christus. Wir sind durch die Erlösung mit Christus so eng verbunden, dass sein Platz im Himmel gewissermaßen unser Platz ist. Also weil Christus im Himmel ist, können wir sagen, wir sind in ihm versetzt in die himmlischen Örter. Und da sagt Paulus in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Das heißt also, wenn wir uns mit Jesus Christus, seiner Erlösung und den Ergebnissen seiner Erlösung beschäftigen, dann sind wir gewissermaßen im Geist bereits im Land. Aber in Epheser 6, Vers 10 und folgende, wie gesagt, wir haben einen geistlichen Kampf zu kämpfen. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, dann heißt es, in den himmlischen Örtern. Ja, was ist dieser geistliche Kampf? Satan, wenn er sich bekehrt hat, dann bringt er ihn nicht mehr in die Hölle. Aber er weiß, wenn ich ihm die Freude an der Erlösung, die Freude an Jesus Christus nehmen kann, dann kann ich ihm sehr viel wegnehmen. Das kann er. Und darum, sobald wir uns im Glauben mehr von der Herrlichkeit Christi aneignen wollen und von den Auswirkungen seiner Erlösung, dann bekommen wir Widerstand. Da gibt es einen geistlichen Kampf zu kämpfen. Da müssen wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Das war wie Israel. Die sind ja ins verheißene Land gekommen unter Josua. Und da war keine Ruhe. Nichts von himmlischer Ruhe. Da war Kampf. Und Gott hat gesagt, jeden Fußbreit, den ihr in Besitz nehmet, euch habe ich ihn gegeben. Gott sagte zwar, ich habe euch das Land gegeben, aber sie mussten es Fußbreit um Fußbreit erobern. Und nun, das spricht gewissermaßen von der Himmelswelt, die wir von den Reichtümern in Christus, die können wir uns jetzt schon im Glauben aneignen. Dass wir wirklich darin leben, dass es zu unserem Glaubensleben gehört, aber da bekommen wir dauernd Widerstand. Und darum ist Satan auch so interessiert, dass man sich nicht interessiert für die Bibel und für Bibelstudium. Alles Mögliche, das lässt er uns gewähren. Aber da will er ein Riegel schieben. Das ist ein geistlicher Kampf. Es geht also nicht darum, dass wir rund um Aarau herumlaufen und Aarau irgendwie erobern, dass die Mauern fallen von Aarau. Nein, der geistliche Kampf in Epheser 6 geht darum, dass wir den Reichtum in Christus uns ganz konkret aneignen. Ich will erklären. Eine Witwe in Holland, die war ganz traurig. Sie hatte zwar einen Sohn in Amerika Und sie war so arm, und da haben die Gläubige gefragt aus der Gemeinde, ja, du, dein Sohn unterstützt er dir nicht? Und dann sagte er, ja schon, aber, nein, nicht unterstützen, aber er schreibt mir schon und er schickt mir so Bildchen. Und da haben sie ihr gesagt, ja, zeig uns mal die Bildchen. Die hatte sie aufgehängt, das waren alles Dollarscheine. Aber die wusste nicht, also offensichtlich war sie schon ziemlich beschränkt, aber die wusste nichts damit anzufangen, aber es war da. Und so, ein Gläubiger hat in Christus alles. Wir haben gelesen, und ich habe zitiert, Epheser 1, Vers 3, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Aber wenn wir uns nicht bewusst sind, ja, dann sind wir so, wie wenn wir da die Bildchen an der Wand haben und wir wissen nichts, was wir damit tun sollen. Also man kann arm sein, obwohl man so reich ist. Und damit wir diesen Reichtum uns wirklich im Glauben, dass es Teil unseres Glaubenslebens wird, aneignen, da gibt es Kampf. Und so ist also das Land ein Bild des Himmels, aber heute, verstehen wir, wir sind eigentlich an allen drei Orten gleichzeitig. Wir sind in Ägypten, das ist der Machtbereich Satans. Da sind wir mittendrin, aber wir gehören nicht mehr dazu, wir sind durch das Blut des Lammes gewissermaßen hinausgeführt worden. Wir sind in dieser Welt, eine herrliche Schöpfung Gottes, so wie die Sinai-Wüste von Gottes Herrlichkeit spricht. Aber dieser Bereich ist gefährlich. Man kann hier fallen. Aber gleichzeitig sind wir uns bewusst, Jesus Christus ist im Himmel. Und in ihm haben wir alles im Glauben. Wir sind ganz reich, und jetzt geht es darum, dass wir diesen Reichtum, dass wir uns bewusst werden, was dieser Reichtum umfasst. Und nicht einfach intellektuell, dass wir sagen könnten, ja, wir sind erlöst durch das Blut des Lammes, wir haben das ewige Leben, wir sind auserwählt worden vor Grundlegung der Welt, Christus lebt in uns und so weiter. Das nützt nichts, wenn das nicht eine Realität des Glaubens wird. Und das ist ein Prozess. Und da braucht es Kampf. Schritt für Schritt, so sind wir in der Schule Gottes. Also, so sind diese drei Bereiche symbolisch. Die Symbolik dieser drei Bereiche sind so zu unterscheiden. Natürlich, das Land Israel, das verheißene Land, wird dann für Israel einmal im tausendjährigen Reich zum Land der Ruhe werden. Kein Kampf mehr, wirkliche Ruhe. Die Ruhe kommt noch, aber sie kam nicht unter Josua, die kommt dann unter dem Messias. Und so ist das Land natürlich gleichzeitig auch ein Bild von dem Himmel, wo wir dann endgültig einmal hinkommen werden. Das Schönste kommt noch. Also das Land hat auch die Bedeutung vom Himmel, wo wir dann einmal hinkommen, wo wir das Ziel erreichen sollten. Ist das klar geworden? Ist sehr kompliziert. Aber vielleicht, man muss das einmal hören, dann vielleicht ein zweites Mal und dann ein drittes Mal und plötzlich wird das klar. So, jetzt gehen wir an das vierte Buch Mose im Detail ran. Wir können drei Teile unterscheiden. Der erste Teil habe ich betitelt mit Vorbereitungen für die Wüstenreise. 1,1 bis 10,10. Kann man sich gut so merken. Man muss dauernd so Eselsbrücken schaffen, damit man sich die Dinge einprägen kann. Dann ab 10,11 bis 25,18 kommt der zweite Teil. Die eigentliche Wüstenwanderung. Und dann kommt der dritte Teil, Kapitel 26 bis 36. Das kann man sich auch wieder gut merken, oder? 1,1 bis 10,10 ist der erste Teil. 26 bis 36 ist der dritte Teil. Und da haben wir die Vorbereitungen für die Landnahme. Also erster Teil Vorbereitung für die Wüstenreise, der zweite Teil Vorbereitung für die Landnahme. Und dazwischen ist die eigentliche Wüstenreise. Jetzt gehen wir zum ersten Teil. Da finden wir in Kapitel 1 die erste Zählung. Israel wird gezählt. Die Männer ab 20 Jahren werden ausgehoben zum Kampf in der Armee Israels. Das können wir sehr schön übertragen. Wir haben ja gerade eben Judas 3 gelesen. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Also es geht um den Kampf für den Glauben. Warum war es wichtig, dass man eine Armee hatte? Erstens mal, das Volk Gottes, das auserwählte Volk, sollte geschützt werden. In der gefährlichen Wüste, vor Feinden. Schutz des Volkes war ein Ziel. Aber der zweite Punkt, Schutz der Tempelschätze. Israel hat ja die Stiftshütte gemacht, ein herrlicher Tempel als Elementbau. Übrigens, vor 3500 Jahren gab es schon mehr Elementbau, ja. Aber ein herrliches goldenes Haus und all die Details der Stiftshütte sprechen von der Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Und die Stiftshütte musste verteidigt werden gegen Feinde in der Wüste. Wie zum Beispiel Amalek war ja so ein gefährlicher Feind in der Wüste. Und da können wir sagen, es geht um einen Kampf, dass die Reichtümer des Glaubens verteidigt werden. Judas sagt, für den ein für alle Mal überlieferten Glauben zu kämpfen. Gott gibt uns nicht ein zweites Mal eine Bibel. Mit dem Neuen Testament ist die Offenbarung Gottes vollständig abgeschlossen. Wir brauchen keine neuen Offenbarungen mehr, aber für das, was wir ein für alle Mal bekommen haben, dafür müssen wir kämpfen. Und 2000 Jahre Kirchengeschichte haben gezeigt, das ist ein Angriffsziel des Teufels, um die Glaubenswahrheiten der Bibel den Christen zu nehmen und sie zu verdrehen. Also Kampf für die Reichtümer des Glaubens und Schutz des Volkes. Eben, da kann ein Teil des Volkes kann angegriffen werden vom Feind. Und was machen wir? Ist das uns gleich, wenn die unter die Räder kommen? Nein, da haben wir eine Armee, die muss kämpfen, dass das ganze Volk geschützt wird. In Epheser 6, Vers 10 wird uns erklärt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern eben gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Dort steht zwar in den himmlischen Örtern, also wir haben eigentlich zwei Kämpfe. Es gibt einen Kampf in der Wüste und einen Kampf, der entspricht dem Kampf Josuas im Land. Gut, das sind einfach zwei Aspekte, die man unterscheiden kann. Und noch eine ganz wichtige Stelle, 2. Timotheus 2. Sehr persönlich, Paulus sagt, Timotheus, Vers 3, nimm teil an den Trübsalen als ein guter Soldat Jesu Christi. Also jeder Gläubige ist ein Soldat Jesu Christi. Und nimmt teil an den Trübsalen, was heißt das? Ja, wenn man Krieg führen muss, das ist nicht lustig. Das ist verbunden mit Schwierigkeiten. Und ich meine, das ist immer, sobald wir mit Leuten in Kontakt kommen, die Probleme haben, dann kriegen wir auch Probleme. Aber deswegen dürfen wir das das sind geistliche Kämpfe auszufechten und da wird gesagt, nimm teil an den Trübsalen. Also sei nicht leidensscheu, wenn du mit schwierigen Kämpfen konfrontiert wirst. Nimm teil als ein Soldat Jesu Christi. Und dann heißt es, niemand, der Kriegsdienst tut. Es ist gemeint auf quasi auf Sold, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, auf dass er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Also wenn ein Söldner in einer Armee denkt so, während der Kriegszeit, ich kann mich da ein bisschen vergnügen und mit allem Möglichen beschäftigen, ja, der entspricht nicht dem, was von ihm erwartet wird. Und so heißt es, wenn wir uns so in die Beschäftigung des Lebens verwickeln, ja, dann sind wir nichts wert in der Armee von Jesus Christus. Es geht also darum, dass wir ganz klar Prioritäten setzen. Unser Ziel ist dieser Kampf. Es geht nicht da um andere Dinge, wo wir zeitlich verwickelt werden, die nicht unbedingt schlecht sind, aber die nichts nützen für diese Sache. Gut, das zu Kapitel 1. Kapitel 2, Da wird uns gezeigt, wie Israel sich in der Wüste lagern sollte. Die Lagerordnung wird erklärt. In jeder Himmelsrichtung mussten 3 Stämme sein. 4 mal 3 gibt 12 Stämme. Das war das Lager. Die wussten also genau, in welche Himmelsrichtung die sich nach Stämmen geordnet immer schön lagern mussten. Dann ganz im Zentrum war die Stiftshütte. Mit all dem Gold, der Reichtum in Christus. Christus im Zentrum. Und direkt rundherum war der Stamm Levi, der Priester, Stamm und der Priester, Diener und der Tempeldienerstamm. Also es gibt eine ganz klare Ordnung. Und weiter wird dort in Kapitel 2 erklärt, wenn ihr dann an einen neuen Ort ziehen müsst in der Wüste, dann müsst ihr eine ganz bestimmte Reihenfolge aufbrechen. Es wurde also die ganze Ordnung, Marschordnung wurde hier geklärt. Die Bestimmungen zum Aufbruch wurden gegeben. In 1. Korinther 14, 33 heißt es, in Verbindung mit dem Gottesdienst zur Erbauung, heißt es, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Also Gott nicht ein Gott der Unordnung. Gott hat Ordnungsvorstellungen. Und noch Vers 40, alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Kein Chaos, sondern eine göttliche Ordnung. Kolosser 2, da sagt Paulus der Gemeinde lobend, denn wenn ich auch dem Fleisch nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, mich erfreuend und sehend eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Also göttliche Ordnung in der Gemeinde. Nicht menschliche Ordnung, göttliche Ordnung. Also Bestimmungen zum Aufbruch. Und dann kommt Kapitel 3 bis 4. Da wird der Stamm Levi besonders angesprochen. Der Stamm Levi wurde ja ausgewählt zum Priesterdienst. Das heißt eigentlich nur eine Familie. Die Familie Aarons aus dem Stamm Levi, die sollten Priester sein. Und alle übrigen, die sollten Tempeldiener werden. Es gab 3 Unterstämme im Stamm Levi. Und jeder dieser Unterstämme hatte ganz bestimmte Aufgaben in Verbindung mit der Stiftshütte. Zum Beispiel eine Familie musste speziell die Tempelgeräte, die Bundeslade, der Schaubrottisch, der goldene Leuchter und so weiter durch die Wüste tragen. Und ein anderer Stamm war speziell verantwortlich für die Bretter, also für die Elemente des Hauses Gottes, dass sie die transportieren. So war das also aufgeteilt in verschiedene Gruppen, die alle eine Funktion hatten am Tempel, beziehungsweise am Tempeldienst. Die Leviten, die waren nicht gezählt unter die Armee. Und die werden also hier separat aufgeführt. Und neutestamentlich können wir das jetzt so übertragen. Es geht jetzt da um die Tempeldiener. Und die hatten verschiedene Funktionen. In 1. Korinther 12, Vers 14 wird erklärt, dass Gott seiner Gemeinde verschiedene Gaben gibt. Und dass nicht alle die gleiche Gaben haben. Also es gibt Unterschiede in der Funktion, aber alle sind berufen, um Funktionen und Dienste zu übernehmen. Und das entspricht dem Levitendienst, wo es also Unterschiede gibt in den Aufgaben. Ich habe dann auch noch verwiesen auf Epheser 4, 1 bis 16, Römer 12, 1 bis 8. Da geht es auch um die verschiedenen Gaben, die Gott gegeben hat der Gemeinde und wo sich die Funktion und die Gabe unterscheidet von einem zum anderen. Aber wichtig, 1. Petrus 4, Vers 11, nein, Vers 10. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Ich habe in meiner Bibel speziell unterstrichen, nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Es sind also nicht nur gewisse, die eine Gnadengabe Gottes bekommen haben, ein jeder und ihre Vergangenheit empfangen hat, dient damit. Und dann wird erklärt, Vers 11, wenn es eine Gabe der Rede ist, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn es keine verbale Gabe ist, sondern eine Dienstgabe, dann heißt es, wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, auf dass in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, welchem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also in diesem Zusammenhang können wir sagen, es gibt ein allgemeines Levitentum. Also man spricht ja von einem allgemeinen Priestertum. Darüber spreche ich nachher. Es gibt ein allgemeines Levitentum. Das geht um die Begabung, die jeder bekommen hat. Da gibt es verschiedene Aufgaben. Das entspricht dem Dienst der Leviten. Wir sehen, wir sind alles gleichzeitig. Wir gehören einerseits zu der Armee, ja? Und jetzt gehören wir auch neutestamentlich zum Stamm Levi. Und wir werden später sehen, wir gehören auch zur Familie Aarons. Wir sind nämlich auch alle Priester. Es gibt das allgemeine Priestertum. Also wir können sprechen von der allgemeinen Armee, von der allgemeinen Wehrpflicht, von dem allgemeinen Levitendienst und von dem allgemeinen Priesterdienst. Dann in 4. Mose 5, 1 bis 4, wird erklärt, wenn jemand aussätzig ist, dann muss er aus dem Lager ausgeschlossen werden. Das war natürlich eine Sicherheit, eine hygienische Sicherheit. Nun aber der Aussatz als zerstörerische Krankheit, die zum Tod führt, ist ein Bild der Sünde. Wenn also jemand aussätzig wird, das heißt, dass die Sünde nimmt in seinem Leben Überhand. Es ist jemand, der in der Sünde verharrt. Und da können wir eine Parallele ziehen zu 1. Korinther 5. Paulus sagt, ich habe gehört, in eurer Gemeinde gibt es jemand, der die Frau seines Vaters hat. Das war also nicht seine Mutter, aber das war quasi seine Stiefmutter. Und mit der hatte er sexuelle Beziehungen. Und sagte, und ihr tut, wie wenn das nichts wäre. Ihr müsst den ausschließen. Und er erklärt, das gilt überhaupt, wenn jemand der Bruder genannt wird. Er sagt nicht mehr, jemand der Bruder ist. Wenn jemand der Bruder genannt wird, in der Hurerei lebt, oder ein Räuber ist, oder ein Trunkenbold, und so weiter, dann müsst ihr ihn ausschließen, ihr dürft mit ihm nicht mehr essen. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Das Ziel ist natürlich, dass der Betreffende sieht, das ist ganz schlimm, was ich tue, dass er zur Reue, zur Umkehr kommt, damit er wieder aufgenommen wird. Aber da wird geregelt, die Reinheit des Lagers durch Ausschluss, was eine direkte Übertragung hat im Neuen Testament. Ich habe noch weitere Stellen da angegeben. Dann, 4. Mose 5, 5 bis 10, wird über gewisse Opfer gesprochen. Und wie gesagt, wenn jemand gesündigt hat, dann soll er kommen und seine Sünde bekennen. Da haben wir die Reinheit des Lagers durch Sündenbekenntnis. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber es ist wichtig, dass die Gemeinde so aufgebaut ist, dass jeder Einzelne sein Leben normalerweise immer wieder in Ordnung bringt. Dass wir die Dinge die Sünde sind in unserem Leben, dass wir die nicht stehen lassen. Dass wir mit dem Konto immer unten sind, immer Tag für Tag unsere Dinge mit Gott bereinigen. Und das wird alles unter die Vorbereitungen für die Wüstenreise gezählt. Also damit wir als Volk Gottes reisen können, gehört das zum ABC des Christentums. Wir dürfen die Dinge nicht stehen lassen, immer wieder ordnen durch Bekenntnis im Gebet. Ganz persönlich, wir mit Gott. Dann, 4. Mose 5, 11 bis 36, da geht es um das Gesetz bei Ehebruch. Da wird gezeigt, wie vorgegangen werden muss, wenn ein Ehemann den Verdacht hat, seine Frau hätte Ehebruch begangen. Da gab es unter dem Gesetz eine bestimmte göttliche Vorgehensweise, wie das aufgedeckt werden konnte. Durch ein Gottesurteil. Wir denken, Gottesurteil, das hat man gehabt im Mittelalter. Gut, da hat man es aber gemacht ohne biblische Anweisung. Aber hier gibt es eine biblische Anweisung für Israel und dem Gesetz für ein Gottesurteil. Und da wird erklärt, wie das gehandhabt, wie man das handhaben muss. Wenn Ehebruch vorliegt. Und da kommt die Person unter ein göttliches Gericht. Aber wir können auch da eine neutestamentliche Übertragung machen, denn in Hebräer 13, Vers 4 heißt es, ganz ohne zu unterscheiden, ob jemand wiedergeboren ist oder nicht, da heißt es, die Ehe sei geehrt in allem und das Bett unbefleckt. Hur aber und Ehebrecher wird Gott richten. Das heißt also, wer Ehebruch begeht oder Hurerei, das ist jeglicher Geschlechtsverkehr vor, neben oder nach der Ehe. Vor, neben oder nach. Das gibt es nämlich auch. Dass der Mann oder die Frau gestorben ist und dass man da mit jemandem zusammenlebt. Das ist Hurerei nach der Ehe. Also, hier wird klar gesagt, Hur aber und Ehebrecher wird Gott richten. Natürlich, wenn jemand wiedergeboren ist, wird das nicht die ewige Verdammnis bedeuten. Aber es gibt ein zeitliches Gericht in dieser Welt. Und ich meine, da können viele erzählen aus der Vergangenheit, wie sie wirklich die Zucht Gottes in ihrem Leben erlebt haben deswegen. Also da können wir doch eine deutliche Übertragung machen, wie Gott eingreift, wenn wir in schwere Sünde fallen. 4. Mose 6, 1 bis 21. Da geht es um das Gesetz des Naziräers. Naziräer heißt hebräisch Nazir, heißt abgesonderter Geweihter. Das war ein freiwilliges Gesetz. Jemand durfte sich einfach für eine bestimmte Zeit Gott durch ein Gelübde widmen, weihen. Da wird erklärt, dann muss er aber die Haare frei wachsen lassen, denn das freiwachsende Haar bedeutet Hingabe ohne Grenzen. Und er musste auf Traubensaft, auf Wein verzichten, auf Trauben, also auf ganz, ganz verschiedene Dinge musste er einfach verzichten. Und er durfte auch nie einen Toten berühren. Wenn er in dieser Zeit einen Toten berührte, dann war die Zeit vorbei, musste nochmals von vorne anfangen. Johannes der Täufer war ein Nazir auf Lebenszeit. Das hat aber Gott so bestimmt. Darum durfte er seine Mutter keinen Alkohol trinken, als sie schwanger war. Der sollte von Mutterleib an Naziräer sein. So wie Simson übrigens im Alten Testament. Also Johannes der Täufer, der hatte ganz lange Haare. Aber der Herr Jesus hatte keine langen Haare. Denn er war kein Naziräer. Er hat Wein getrunken, aber eben in Maß. Und darum haben sie ihm gesagt, siehe ein Fresser und Weinsäufer. Und Johannes der Täufer hat kein Wein getrunken, haben sie gesagt, er hat einen Dämon. Das ist so extrem, oder? Ja, man kann es nie recht machen. Und der Herr Jesus hat auch Tote berührt. Nicht wahr? Hat Tote auferweckt, ist in Kontakt gekommen. Also, Er war kein Nazirer. Und nach der Pause, jetzt machen wir eine halbe Stunde Pause, werde ich dann weiter erklären, wie wir das Ganze auf uns übertragen können.